Es geht um Missverständnisse. Da, wo wir mit Menschen zusammen sind, wo wir in Beziehung leben, da entstehen Missverständnisse. Und ich würde mal einmal behaupten, die meisten und die größten Konflikte, die wir als Menschen haben, entstehen da, weil wir uns oft einander nicht verstehen. Weil Missverständnisse entstehen. Und ich habe 1000 Situationen im Kopf, aus meiner eigenen Frau zu meinen Kindern. Selbst die kleine Elina, die ihr gerade gesehen habt, selbst mit ihr gerate ich immer wieder aneinander. Da prallen verschiedene Vorstellungen und Wünsche und Bedürfnisse aufeinander. Missverständnisse. Wenn der Schein trügt, wenn die Dinge nicht so sind, wie ich sie mir eigentlich vorstelle, Sonntag ist ein riesiges Missverständnis. Und wie ich darauf komme, das möchte ich jetzt in der Predigt entfalten. Aber stellt euch einfach nur mal vor, der König zieht ein und der Schein trügt. Es ist ein riesiges Missverständnis. Ich lese aus Kapitel 21 aus dem Matthäus-Evangelium die Verse 1 bis 11. Und da ist uns die Geschichte aufgeschrieben worden vom Evangelisten Matthäus über den Einzug Jesu in die Stadt Jerusalem. Matthäus 21, 1 bis 11. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Und er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht, und gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Und das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Und die beiden Jünger machten sich sofort auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Und sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihr. Jesus setzte sich darauf. Und Scharen von Menschen gingen aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Und so zog Jesus in Jerusalem ein. Und die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten sich: Wer ist dieser Mann? Und die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Wir befinden uns kurz vor dem Passafest. Noch eine Woche, bevor das Passafest in Jerusalem losgeht, also dem Fest, bei dem die Juden ihre Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei feiern. Und von überall, aus dem ganzen Land, von nah und fern, pilgern sie nach Jerusalem, denn das Passafest wird in Jerusalem gefeiert. Es ist ein Wallfahrtsfest und deshalb kommen sie von überall nach Jerusalem. Und ihr könnt euch vorstellen, Jerusalem platzt in diesen Tagen aus allen Nähten. Die gesamte jüdische Welt trifft sich gerade in Jerusalem und es herrscht Ausnahmezustand. Es ist alles voll. Kein Platz mehr. Das Passafest steht vor der Tür. Eins der wichtigsten, eins der größten Feste, ein Freudenfest. In Erinnerung daran, dass Gott sie aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat. Und auch Jesus macht sich auf den Weg. Jedes Jahr einmal nach Jerusalem. Und Jesus kennt schon die Strecke in- und auswendig. Seit Kindheit an ist er mit seinen Eltern nach Jerusalem gegangen, um Passa zu feiern. Und jetzt ist es wieder soweit. Er und seine Jünger, seine Freunde und zusammen mit einer großen Menge aus Galiläa. Man muss sich das vorstellen, man tut sich zusammen und man geht zusammen in den Süden. Etwa Fußmarsch und man ist gemeinsam unterwegs. Und dann kommen sie in Betphage an. Das ist circa 1 Kilometer vor Jerusalem, ein Vorort. Und dort sammeln sie sich und dort bereiten sie sich darauf vor, nun auch nach Jerusalem in die Stadt einzuziehen. Und in Betphage, also 1 Kilometer vor Jerusalem, das müsst ihr euch vorstellen, schickt Jesus 2 Jünger und sagt ihnen, bringt mir einen Esel. Es ist alles vorbereitet. Geht in die Stadt und bringt mir den Esel, den ihr findet, zusammen mit dem Fohlen und kommt zurück. Und sie bringen es ihm und sie fragen sich, was will er eigentlich mit dem Esel? So stelle ich mir das vor. Und was macht Jesus? Er setzt sich auf den Esel und reitet nach Jerusalem. Stellt euch das einmal vor. Sie sind gerade 100 Kilometer lang gelaufen, 3 Tage Fußmarsch. Und 1 Kilometer vor Jerusalem macht Jesus schlapp. Er kann nicht mehr. Er braucht einen Esel, um nach Jerusalem reinzureiten. Und ganz ehrlich, Jesus ist 33, im besten Mannesalter. Er ist gerade 100 Kilometer gerannt. Diesen letzten Kilometer kriegt er doch auch noch zu Fuß hin, oder? Er ist ein geübter Wanderer, weil er immer zu Fuß läuft. So wie die meisten Menschen in der damaligen Zeit. Die Füße waren das Fortbewegungsmittel. Die Menschen sind zu Fuß gegangen. Und ich übertreibe natürlich. Natürlich würde Jesus diesen einen letzten Kilometer auch zu Fuß noch hinbekommen. Selbstverständlich. Warum also der Esel? Warum lässt Jesus sich einen Esel bringen? Er ist sonst nie geritten. Und es würde sich in der damaligen Kultur, im damaligen Kontext auch nicht gehören. Warum? Weil nur die Reichen und die Machthaber reiten. Die normale Bevölkerung geht zu Fuß. Wenn also jemand auf einem Reittier geritten kommt, dann fällt das auf. Dann muss es jemand sein mit Rang und Namen. Und selbst wenn es nur ein Esel ist und kein prächtiges Pferd. Aber ein Reittier zur damaligen Zeit ist ein Prestigeobjekt. Und nur die Wohlhabenden können es sich leisten. Stell dir vor, ich komme mit einem Ferrari in die Gemeinde und parke dort draußen meinen schönen, schicken Ferrari. Ihr Lieben, das fällt auf. Und alle wundern sich, wie kann er sich so ein Auto leisten von unseren Spenden? Und glaubt mir, ich würde ganz, ganz viele Fragen beantworten müssen, wenn ich wirklich mit diesem Ferrari vor die Tür käme. Ihr Lieben, natürlich ist ein Esel kein Ferrari. Vermutlich ist es eher ein Traktor. Aber auch ein Traktor auf dem Parkplatz würde auffallen und auch ein Traktor kostet viel Geld. Wenn also jemand zur damaligen Zeit geritten kommt, dann erregt es Aufmerksamkeit. Und ich stelle mir vor, wie die Jünger so unter sich tuscheln. Mensch, was hat er denn jetzt schon wieder vor? Ja, kann er nicht wie alle anderen normalen Menschen auch ganz zu Fuß normal hier in Jerusalem reingehen? Wieso muss er wieder auffallen? Ja, man muss sich vorstellen, eine riesige Menge, eine riesige Bühne. Wieso sucht er diese Bühne, um auf einem Esel dort in die heilige Stadt zu reiten? Und was Jesus da macht, ihr könnt es euch denken, was Jesus da macht, ist bewusst geplant. Natürlich hätte er in der Menge untertauchen können. Er könnte inkognito nach Jerusalem gehen können. Niemand hätte ihn auf den Schirm. Aber er sucht bewusst die große Bühne. Er will auffallen. Weil nämlich die Zeit gekommen ist, aufzufallen. Die Zeit ist gekommen, sich zu outen. Und natürlich, wer die Geschichten aus den Evangelien kennt, der weiß, Jesus ist vorher schon aufgefallen. Denkt an die vielen Wunder, denkt an seine vielen beeindruckenden Reden, denkt an die Streitgespräche, die er mit den religiösen Führern hatte. Wo er auftauchte, da war er ständig begleitet von einer riesigen Volksmenge. Und natürlich war er schon bekannt, hatte sich einen Namen gemacht. Und vorher schon, bevor das jetzt passiert mit dem Esel und dem Einzug in Jerusalem, vorher schon haben die Jünger immer wieder davon geträumt und haben versucht, ihn zu ihrem König zu machen. Die Jünger haben fest damit gerechnet und sie haben erwartet, dass Jesus irgendwann die Macht an sich reißt, dass er irgendwann die korrupten Eliten beseitigt und dass er irgendwann die verhassten Römer vertreibt. Das war ihre Erwartung von Jesus, von ihrem Messias. Stell dir vor, du lebst in einer Diktatur. Und das ist ganz leicht, sich das vorzustellen, weil wir in einer Welt leben voller Diktaturen, beherrscht von einer Macht oben, in deiner Freiheit eingeschränkt, ständig schikaniert, ständig diskriminiert, und wehe, du beugst dich nicht dieser Diktatur, dann winkt dir das Gefängnis oder noch viel Schlimmeres. Muss ich mir nicht ausdenken, das ist das, was wir Tag ein, Tag aus auf unserer Welt erleben. Das ist die Realität, in der ganz viele Menschen auf unserer Welt leben. Und es ist doch klar, unter solchen Bedingungen, in solch einer Situation, ist es doch klar, dass sich Widerstand formiert. Und die Menschen zur Zeit Jesu, aber auch schon davor, seit der Besatzung durch die Römer, die Menschen haben es satt. Sie sehnen sich so sehr nach Frieden und Freiheit. Sie sehnen sich so sehr nach einem starken König, der einmal so richtig aufräumt. Einen wie den König David. Und ihr Lieben, ihre Sehnsucht ist begründet, weil Gott selbst ihnen einen solchen Retter versprochen hat. Und immer wieder kündigen die Propheten im Alten Testament es an, der Messias wird kommen. Vertraut, glaubt, hofft, der Messias wird kommen, der Gesalbte. Und gemeint ist natürlich der König, ein Nachfahre von König David, von Gott erwählt und gesandt, um Israel, aber nicht nur Israel, sondern der ganzen Welt Frieden und Heil zu bringen. Das ist ihre Hoffnung damals. Stell dir vor, du lebst in einer Diktatur und du hast diese Hoffnung. Da ist etwas, woran du dich festhalten kannst und du hoffst und du betest und du wartest, dass es irgendwann losgeht, dass dieser König kommt, der Retter, der Messias, um zu befreien, um in die Freiheit zu führen. Und diese Sehnsucht ist in diesen Tagen von Jesus greifbar nahe, überall zu spüren. Die Menschen sehnen sich nach ihrem Messias. Und dann kommt Jesus. Mitten in diese Sehnsucht hinein kommt Jesus. Und Jesus ist nachweislich ein Nachfahre von David, dem großen König. Und wo Jesus hinkommt, vollbringt er messianische Zeichen und Wunder. Und er bewegt und begeistert die Menschen. Er hat die perfekten Leiterqualitäten. Er wäre der perfekte König. Andauernd redet er vom Himmelreich, von einem neuen Königreich, das anbrechen wird. Und die Jünger sagen sich, ja, er muss es sein. Er ist der Messias. Und für die Jünger steht fest, dass er der ersehnte König ist. Und sie träumen schon davon, dass sie selbst zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen werden, als seine Minister und mitregieren werden. Sie haben eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie Jesus als König die Macht an sich reißt und regieren wird. Und sie werden seine Minister sein. Wir kennen vielleicht die Diskussion, wo sie sagen, Jesus, die beiden Brüder, die sagen, Jesus, wir wollen neben dir links und rechts sitzen, wollten sich da schon mal die Plätze reservieren für sich. Und so konfrontieren sie Jesus immer wieder. Komm schon, Jesus, lass uns die Macht ergreifen. Lass uns Gottes Königreich aufrichten. Warum tust du nichts? Lass uns gehen und beginnen. Und sie versuchen, ihn zum König zu machen, aber so sehr sie ihn auch pushen und so oft sie ihn auch überzeugen wollen, immer wieder verweigert sich Jesus ihren Plänen und enttäuscht ihre Erwartungen. Auf der einen Seite ist er so genial. Er macht Dinge, die sind so faszinierend. Aber immer wieder enttäuscht er die Jünger und sagt nein. Und er verweigert ihre Pläne und durchkreuzt ihre Pläne. Und er fordert sie sogar auf, in der Öffentlichkeit nicht darüber zu sprechen, sondern zu schweigen. Verpasst ihnen einen Maulkorb. Warum? Er ist es doch, oder? Er ist doch der Messias, auf den wir so lange gewartet haben. Ja, und Jesus, zwischen den Zeilen merkt man immer wieder, dass Jesus das auch bestätigt und stehen lässt. Ja, er ist der König, aber bisher hat er es verborgen, wer er wirklich war. Bisher hat er sich immer wieder zurück und rausgezogen, wenn sie versucht haben, mehr aus ihm zu machen, weil die Zeit noch nicht reif war, sich als König zu offenbaren. Die Zeit war bisher nicht reif. Bis jetzt, eine Woche vor dem Passafest, 1 Kilometer vor Jerusalem im Vorort Bethphage, Jesus steigt auf einen Esel. Ihr Lieben, versteht ihr? Jesus steigt auf einen Esel und reitet nach Jerusalem. Das ist eine so eindeutige Botschaft. Wenn im Vatikan weißer Rauch aufsteigt, dann ist es eine so eindeutige Botschaft. Und jeder, der sich mit der Papstwahl auskennt, der weiß, was es bedeutet. Ein neuer Papst wurde gewählt. Weißer Rauch gleich neuer Papst. Wenn Jesus auf einen Esel steigt, kurz vor Jerusalem, und in diese heilige Stadt hineinreitet, dann ist das eine so eindeutige Botschaft. Die Jünger sind wie elektrisiert. Ihnen wird schlagartig klar, was das bedeutet. Jetzt geht's los. Jesus offenbart sich der Welt als König. Und für die Jünger ist klar, hier erfüllt sich alttestamentliche Prophetie. Und der Evangelist Matthäus schreibt das sogar in den Text hinein. Er zitiert hier Sacharja 9, Vers 9. Sagt der Tochter Zion, also sagt Jerusalem, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und jetzt kommt's. Und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Das ist so eine eindeutige Botschaft. Der kommende König reitet auf einem jungen Esel hinein nach Jerusalem, nach Zion, so wie vor ihm schon der König David und König Salomo. Jesus ist hier ganz in der Tradition der alttestamentlichen Könige. Das ist so eine eindeutige Botschaft. Und nicht nur die Jünger kapieren, was da gerade abgeht. Es spricht sich wie ein Lauffeuer rum. Der verheißene König kommt. Er reitet auf einem Esel nach Jerusalem. Von überall strömen die Menschen herbei und sie rollen ihm einen Teppich aus Kleidern aus und sie jubeln ihm mit Palmzweigen zu. Gepriesen sei der Sohn Davids. Gepriesen sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Und sie jubeln ihm zu und sie sind begeistert und sie freuen sich, weil sich jetzt erfüllt, was die Propheten im Alten Testament angekündigt haben. Der König kommt auf einem Esel geritten. Er ist da. Und Jesus, er lässt es geschehen. Bisher hat er sich immer verweigert, sich als König darstellen zu lassen. Aber jetzt lässt er es geschehen. Und er lässt sich als König feiern und bejubeln, weil die Zeit gekommen ist, als König aufzufallen. Und jetzt komme ich zu diesem Missverständnis, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Palmsonntag ist ein Riesenmissverständnis. Weil das, was da gerade passiert und die Erwartung, die die Menschen damit verbunden haben, nicht das ist, wonach es aussieht. Der Schein trügt. Die Jünger und die Menschen, die Jesus zujubeln, sie glauben, dass Jesus die Macht jetzt an sich reißen wird. Und sie glauben, dass Jesus jetzt hineinreiten wird und die Römer vertreiben wird. Und dass er ein neues Königreich aufbaut, wo es ihnen endlich gut geht. Wo sie in Freiheit und Frieden leben können. Ein Reich, wo Milch und Honig fließt. Das erwartete Reich, wo sie endlich Frieden haben. Und deshalb jubeln sie ihm hier so begeistert zu. Aber der Schein trügt. Und wir wissen, sie werden noch bitter enttäuscht werden. Aber dann gibt es nicht nur die Menschen, die Jesus zujubeln, die mit ihm unterwegs sind in die Stadt Jerusalem. Es gibt dann noch eine zweite Gruppe von Menschen. Das sind die Jerusalemer. Die Bürger von Jerusalem, die sich mit den Römern arrangiert haben. Und natürlich sehnen auch sie sich nach dem verheißenen König, keine Frage. Und auch sie wünschen sich, dass die Römer endlich verschwinden und dass sie ihren Frieden haben. Aber solange der König noch nicht da ist und solange dieses neue Reich nicht anbricht, machen sie das Beste aus ihrer Situation. Sie arrangieren sich. Sie fügen sich. Und dann heißt es bei Matthäus, in Vers 10 und 11, so zog Jesus in Jerusalem ein und die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Wer kommt da auf einem Esel geritten? Warum jubelt ihr ihm zu? Und die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Versucht euch das mal bildlich einmal vorzustellen. Draußen vor der Stadt lässt sich jemand als König feiern. Und natürlich bleibt das in der Stadt nicht unbemerkt, weil er nämlich zur Stadt kommt. Und im Gegenteil, es treibt die Menschen, die Bewohner Jerusalems, heraus. Sie wollen natürlich sehen, was da abgeht. Und sie fragen sich, was ist dran an diesem Gerücht? Kann es wahr sein, dass der Messias jetzt kommt? Ja, wir lesen das hier, die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Da ist Bewegung, da ist Begeisterung, da ist aber auch Skepsis. Ihr Lieben, das ist eine brandgefährliche Situation, die hier gerade passiert. Ein neuer König, der Ansprüche stellt. Im schlimmsten Fall bedeutet das Bürgerkrieg. Und damals war es nicht anders als heute. Was die Machthaber am meisten fürchten, die Machthaber aus Diktaturen, sind Konkurrenten, die die Macht an sich reißen wollen, die Machtansprüche stellen. Und gefährlich wird es, wenn diese Konkurrenten, wenn diese Gegner beginnen, die Bevölkerung zu mobilisieren und sie auf die Straßen zu treiben. Denkt an den Maidanplatz in der Ukraine. Als die Bevölkerung zusammenkam, um gegen Janukowitsch zu protestieren. Denkt an den Tahrirplatz in Ägypten oder an die vielen, vielen anderen Plätze im arabischen Raum, als die Menschen im arabischen Frühling auf die Straße strömen, um gegen diese Missstände zu demonstrieren. Und was tun Machthaber? Natürlich wehren sie sich dagegen. Ja, es geht um ihr Schicksal, es geht um ihr Platz, es geht um ihre Macht. Sie schicken Polizei, sie schicken Militär, sie schicken gerne mal Schlägertrupps. Und das war damals nicht anders. Die Römer haben mit Aufständischen kurzen Prozess gemacht. Revolutionen im ganzen Reich wurden blutig niedergeschlagen. Deshalb ist ein neuer König für Israel eine große Gefahr, weil das blutig und ganz bitter enden kann, das werden die Römer sich nicht bieten lassen. Ja, und so laufen die Jerusalemer, um zu sehen, was da los ist. Und sie können nicht glauben, was sie sehen. Was sehen sie? Einen Mann auf einem Esel. Das ist so absurd. Ihr Lieben, wenn die Lage nicht so ernst wäre, dann wäre es zum Totlachen. Diese Witzfigur will es mit Pilatus aufnehmen. Ein Mann auf einem Esel, er soll der neue König sein. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Wie wollt ihr Pilatus stürzen? Wie wollt ihr an seinem riesigen Heer vorbei? Ein Mann auf einem Esel. Und ihnen ist klar, nein, das kann nicht der Messias sein. Und wieder ein Missverständnis. Die Jünger fallen rein, die bejubelnde Bevölkerung fällt rein, aber auch die Skeptiker und die religiösen Eliten, die gegen Jesus sind, fallen rein. Der Schein trügt. Sie erwarten einen prächtigen, einen starken König, so wie König David, einen, vor dem Pilatus voller Ehrfurcht auf die Knie fällt und kapituliert. Der da auf dem Esel soll der König sein? Und wir wissen, dass nur ein paar Tage später die Stimmung kippt. Und das Blatt wendet sich gegen Jesus und aus Hosianna, gepriesen sei der Sohn Davids, wird kreuzige ihn. Weil Jesus nicht ihren Erwartungen entspricht, weil Jesus für sie ein Hochstapler, ein Gotteslästerer ist, aber niemals der Messias. Ihr Lieben, deshalb ist Palmsonntag ein riesiges Missverständnis, weil die Menschen nicht begreifen, was da eigentlich gerade passiert. Der Schein trügt und weder seine Anhänger noch seine Gegner verstehen, was wirklich da gerade vorgeht, was Jesus vorhat. Und spätestens am Kreuz, als Jesus am Kreuz hängt, merken sie, Jesus hatte nie vor, die Römer zu vertreiben. Und er ist auch nicht gekommen, das Reich von König David wiederherzustellen. Ja, die Menschen, die denken so menschlich. Man kann es ihnen nicht verübeln. Ich würde genauso denken. Das wäre auch meine Erwartung. Aber sie denken an einen König, der auf dem Thron sitzt und regiert. Niemand kommt auf die Idee, dass der Thron des Messias das Kreuz ist. Aber wegen dem Kreuz hat Jesus sich geoutet. Wegen dem Kreuz ist Jesus auf die große Bühne getreten und hat sich der Welt als König präsentiert. Und indem er sich geoutet hat, führt es ihn geradewegs zum Kreuz. Ihr Lieben, Jesus hat damit sein Todesurteil unterschrieben. Als er da auf den Esel gestiegen ist und in Jerusalem eingeritten ist. Und wie es die Ironie der Geschichte will, hängen sie ihm noch eine Inschrift über das Kreuz. Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden, da hängt euer König. Ihr Lieben, der Schein trügt, aber genau das ist Gottes Agenda. Und ich wünsche mir, dass Palmsonntag und diese Bedeutung noch einmal ganz tief in unser Herz rutscht, dass es uns tief im Herz bewegt. Jesus hätte untertauchen können. Er hätte inkognito froh und frei und friedlich Passafest feiern können. Aber als er da für dich auf den Esel gestiegen ist und als er sich für dich als König offenbart hat, und als sein Königsweg für dich direkt zum Kreuz geführt hat, wo er sich für dich und für mich ans Kreuz nageln ließ. Mit Palmsonntag hat Jesus sein eigenes Todesurteil unterschrieben. Sein Königtum beginnt mit Schmerz und Leid. Und ich wünsche mir, dass uns das jetzt auch in die Karwoche begleitet. Für dich und für mich ist Jesus diesen bitteren Weg gegangen bis zum Schluss, um unser König zu sein. Und sein Königreich hat keine Grenzen und sein Königreich kennt keine Minister und Hierarchien. Sein Königreich lebt in den Menschen, die ihn als König erkennen und aufnehmen. Ist dir bewusst, dass du eine Königstochter bist? Ist dir bewusst, dass du ein Königssohn bist? Und wer sich auf Jesus einlässt, der lernt ihn als König kennen, als der auf den Esel gestiegen ist und für mich und dich nach Jerusalem geritten ist. Ihr Lieben, deshalb hat er sich da der Welt offenbart als König. Er ist auf den Esel gestiegen, um für uns zu sterben. Und damit hat er sich zu uns gestellt. Er hat Ja zu dir und zu mir gesagt. Er hat sich für uns geoutet. Und deshalb möchte ich dir diese eine Herausforderung mitgeben, aus Palmsonntag heraus. Steige du auf deinen Esel und lebe das, was du bist. Und ich finde das so beeindruckend, dass Jesus uns hier selbst zum größten Vorbild geworden ist. Er hätte es alles umgehen können, aber er tritt aus der Komfortzone und er geht den schweren Weg. Steige auf den Esel und lebe, was du bist, ein Königskind. Tauche nicht ab. Bleib nicht inkognito, sondern lebe, was du bist, voller Begeisterung und Überzeugung, dass du den König kennst und mit ihm zusammen bist. Und ich fand das beeindruckend, was du am Eingang gesagt hast, Monika, über das Mädchen, das von Boko Haram verschleppt wurde und als einziges nicht freigelassen wurde, weil sie nämlich genau das getan hat. Sie ist auf den Esel gestiegen und hat sich vor der Welt geoutet und hat gesagt, ich bin ein Königskind und nichts wird mich davon abbringen. Ihr Lieben, das ist die Botschaft von Psalmsonntag. Und deshalb möchte ich dich herausfordern, steige auf deinen Esel und stehe zu deinem König und zu seinem Reich. Tritt aus deiner Komfortzone. Und es gibt so viele Beispiele von Menschen, die das gemacht haben, die das gelebt haben und deren Weg ganz, ganz bitter und schwer war. Das ist nicht einfach. Es bedeutet, Opfer zu bringen. Es bedeutet, Nachteile in Kauf zu nehmen. Uns selbst geht es in Deutschland gut, aber ich habe noch die vielen Geschichten meiner Eltern und Großeltern im Kopf, die in Russland aufgrund ihres Glaubens so viele Nachteile, so viel Diskriminierung erlebt haben, ins Gefängnis gewandert sind, weil sie auf ihren Esel gestiegen sind und für Christus gelebt haben. Das ist die Botschaft von Psalmsonntag. Jesus hat sich zu dir gestellt, als er sich als König geoutet hat. Deshalb stell dich zu Jesus. Das wünsche ich uns. Und mit diesen Gedanken wünsche ich uns eine gesegnete Karwoche, dass wir uns ganz bewusst darauf einlassen, wieder neu, was es bedeutet, was eigentlich da am Kreuz geschehen ist. Ich lade ein zu einer Zeit der Stille, dass wir das Gehörte sacken lassen, dass wir in Gebet gehen und dass wir mit unserem König ins Gespräch kommen.